Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass ihr so eine Horrorvorstellung oder einen Albtraum habt, der euch immer wieder mal einholt. Eine Situation, die euch ja den Schweiß auf die Stirn treibt oder euch in Ängste versetzt. Ich habe auf jeden Fall so einen Albtraum. Und vielleicht können wir schon mal das erste Bild der Präsentation einblenden. Die hat mit diesem Mann zu tun. Den werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Günther Jauch. Zunächst beginnt das Ganze, meine Vorstellung, sehr schön. Die Einladung zur Sendung kommt. Ich werde dann dort Platz nehmen und werde dann ausgewählt, sogar auf den Stuhl vor ihm, und darf mich dort hinsetzen. Es beginnt der normale Smalltalk. Wer sind Sie? Lalala, was machen Sie? Und dann kommt, ach, Sie sind Pastor. Das passt ja gut zur nächsten Frage. Das wird Ihnen ja wahrscheinlich sehr, sehr viel helfen und sehr hilfreich sein. Also kein Problem. Denn die nächste Frage dreht sich um die Bibel. Ich fange an zu schwitzen. Denn was wäre peinlicher, als jetzt nach dieser Vorlage auch noch zu patzen und zu versagen? Vor mehreren Millionen Menschen vor dem Fernseher. Okay, wenn es eine Frage zu Regisseuren der kasachischen Filmfestspiele oder so wäre, würde man das wahrscheinlich noch gut abgeben können und sagen können, das hat ja doch sowieso niemand gewusst. Aber bei einer Frage zur Bibel sollte ich doch besser souverän sein. Und dann kommt die Frage, die nächste Folie, welche der folgenden Personen gehörte nicht zu den Jüngern Jesu? Und dann nimmt die Katastrophe in diesem Albtraum ihren Lauf. Es ist aber nicht die einfache 100-Euro-Frage, muss ich dazu sagen, denn dann wären das diese Möglichkeiten: Petrus, Judas, Thomas oder Rüdiger. Das wäre ja noch einfach. Das hätte ich mir noch zugetraut. Nein, es ist die höhere Kategorie, wo es schon schwieriger wird, und die Antwortmöglichkeiten ebenso dementsprechend. Die nächste. Andreas, Rufus, Jakobus, Alpheus oder Thaddäus. Und ich weiß es nicht. Ich kann einfach niemanden ausschließen. War Andreas der, der mit Petrus zusammenberufen wurde? Der Druck steigt, die Augen sind auf einen gerichtet und es wird immer schwieriger. Der Telefonjoker, den habe ich zwar, aber keinen befreundeten Kollegen angegeben und ich denke mir, der wüsste es auch nicht. Das ist dann einer der Momente, wo ich denke, wärst du doch Groß- und Außenhandelskaufmann geblieben, dann wärst du nicht in dieser Lage. Traumende. Du kannst die Präsentation schon mal weitermachen. Wie komme ich da drauf? Durch den Predigttext, denn im Predigttext für heute werden die 12 Namen der Jünger genannt. Und das hat mich dann daran erinnert. Matthäus 9 und 10, ich lese die angegebenen Verse. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung und er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Nächste Folie. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Und dies sind die Namen der 12 Apostel. Der erste war Simon, dann kamen Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus, Thaddäus, Simon und Judas Iskariot. Jesus sandte diese 12 Jünger aus. In der Kampagne Ostern neu erleben haben wir uns viel mit der Person Jesu beschäftigt. Und abgeschlossen ist die Kampagne. Und doch geht sie weiter. Sie soll nicht einfach abbrechen. Nach Ostern geht es ja schließlich auch weiter. Und wie es weitergeht, das soll jetzt heute ein bisschen eingeleitet werden, indem wir uns noch mehr und weiterhin mit Jesus beschäftigen, aber eben auch merken werden, wie uns das Ganze dann jetzt weiter antreiben soll, vorangehen soll. Jesus wird berichtet, er zog umher durch die Städte und Dörfer und lehrte. Das macht Jesus. Und wir befinden uns mit diesem Text an einem Wendepunkt, denn bisher hat Jesus das alles alleine gemacht. Er hat Leute bei sich, seine Schüler, seine Jünger oder seine Follower, wie wir vorhin gehört haben, die mit ihm gehen. Aber sie sind nur dabei. Sie laufen mit, sie sehen, sie hören, aber tun selbst eigentlich nichts Nennenswertes oder sagen auch nichts, während Jesus lehrt, verkündigt und heilt, ganz allgemein. Aber Matthäus gibt uns dann eine Momentaufnahme von dem, was Jesus eigentlich ausmacht. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Oder anders übersetzt, wurde er innerlich bewegt über sie. Denn sie waren erschöpft, heißt es in einer anderen Übersetzung, niedergeschlagen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Keinen guten Hirten, von dem wir schon im Vorfeld ein bisschen was gehört haben. Äußerlich passiert nicht viel. Es fällt kein Wort. Aber es zeigt doch ganz deutlich, was Jesus bewegt und was ihn umtreibt. Es fängt mit etwas ganz Einfachem an, das Sehen. Jesus sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, lautet die Jahreslosung. Jesus sieht. Er guckt. Er nimmt wahr. Er läuft dort herum, wo die Menschen leben, in ihren Städten, in ihren Dörfern, und er sieht erst einmal, wie es ihnen geht. Und das, was er da sieht, das ist dann, was ihn so bewegt. Jesus sieht, er guckt hin und er lässt das nicht an sich abprallen, sondern er lässt es auf sich einwirken, was er da sieht. Aber ist dieses Sehen wirklich so einfach am Anfang? Vielleicht ist das gar nicht so leicht, das zu sehen oder so zu sehen, wie Jesus sieht. Neu hinzusehen, neu zu entdecken, wirklich hinzusehen und wahrzunehmen und sich dann berühren zu lassen, was ist und wie es einem Menschen, wie es mehreren Menschen geht. Und sich dem dann auch zu öffnen, auch wenn das wehtun könnte, auch wenn es schmerzlich wäre, wenn es uns innerlich berührt, wenn wir es nicht vor uns abprallen und an uns abprallen lassen. Jesus kann das und er tut das. Wenn also jemand gerne lernen möchte, so zu sehen wie Jesus, dann ist er wohl der beste Lehrmeister. Sich mit Jesus Zeit zu nehmen, dass er einem beibringt, wie man wirklich sieht. Ein Sprichwort lautet ja, Liebe macht blind. Das gilt aber nicht bei Jesus. Denn bei Jesus ist es genau andersrum. Liebe macht sehend oder öffnet die Augen, macht aufmerksam. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Was hat er denn gesehen? Er sieht, wie es den Menschen wirklich geht. Er sieht, dass bei denen es offensichtlich ist, wo wir es auch alle erkennen würden, aber auch bei denen, die das nicht zeigen, die das sich nicht anmerken lassen. Gesichter von Menschen, die abgehetzt sind, sieht Jesus, die resigniert haben, die nicht mehr können, die nach Leben hungern, die deprimiert sind, niedergeschlagen, die auf der Suche sind, die Richtung verloren haben, um die sich keiner kümmert, die bedürftig sind. Wie eine Herde von Schafen in den Bergen, die ihren Hirten nicht mehr haben, die nicht gelernt haben, ganz alleine zurechtzukommen und dann wie Markus blöken müssen, was er vorhin sagte, die orientierungslos herumlaufen und sich vielleicht irgendwann sogar hinlegen und aufgeben müssen. All das sieht Jesus und es bewegt ihn innerlich, es rührt ihn an. Aber was würde Jesus denn heute sehen, wenn er hier in unserer Gegend durch die Gegend laufen würde? mit offenen Augen, in Mühlen, in Bielstein, in Wiel. Dort, wo du wohnst, wo du arbeitest, wo du deine Zeit verbringst, was würde Jesus da sehen? Sicher nicht das Gleiche wie damals in Galiläa. Vieles ist anders. Aber sicher würde er auch vieles sehen, was ihm nahe geht, was ihn innerlich bewegt oder wer ihn innerlich bewegt. Und was sieht Jesus, wenn er an dir vorbeikommt und dich ansieht? Du bist ein Gott, der mich sieht, heißt es in der Jahreslosung. Sieht er Schafe ohne Hirten? Ist das das Problem? Klar, es gibt Menschen, die Orientierung verloren haben oder sie nie gefunden haben, aber das ist nicht unbedingt der Allgemeinfall. Es geht ja nicht darum, dass irgendein Hirte fehlt, dass man irgendjemanden hat, dem man hinterherlaufen kann. Aber wenn der Hirte fehlt, der eine, der gute Hirte aus Psalm 23, Jesus selbst, dann wird es doch problematisch. Und die meisten Menschen, die keinen guten Hirten in ihrem Leben haben oder haben wollen, kriegen ja ihr Leben doch sehr gut auf die Reihe. Und es wäre ja fatal, ihnen einreden zu wollen, dass das falsch wäre. Sie schaffen es in vielen Bereichen ja sehr gut zu leben. Und trotzdem, sagt der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal, in jedem Menschen ist eine Leere, die nur Gott ausfüllen kann. Jesus sieht und es bewegt ihn, was er sieht. Er sieht nicht einfach nur die anderen, sondern er sieht uns. Er sieht mich, er sieht dich, unser ganzes Leben, den Lebensfaden, den Lebensweg. All das wird von Jesus wahrgenommen und mit hineingenommen in sein Erbarmen, seine Gnade. Er sieht uns liebevoll, mit einem warmen Herzen, mit einem Blick, den wir uns manchmal selber gar nicht gönnen. Gerade Menschen, die liebevoll mit anderen umgehen, die bereit sind, über vieles hinwegzusehen, die sich verletzen lassen, sind oft Menschen, die, wenn sie auf sich selbst sehen, plötzlich unbarmherzig werden. Dass es dann keinen Fehler mehr geben darf, streng und hart mit sich selbst zu sein, was sie mit den anderen nicht tun würden. Aber mit Jesus sehen lernen, heißt, barmherzig zu sein und zu werden, mit dir selber, aber auch mit anderen. Andere wiederum, die können sehr gut bei sich selber über Dinge hinwegsehen, Mankos, Details, ausblenden und brauchen vielleicht mehr den Blick auf das andere. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Jesus sieht und nimmt jetzt seine Jünger mit hinein in diesen Auftrag, an diesem Wendepunkt. Nach der Kampagne ist vor der Kampagne. Es geht also immer weiter. Jesus sieht die Menschen und er sieht seine Jünger. Vielleicht wird er schon gewusst haben, dass diese 12 ganz unterschiedliche Ideen haben, was man jetzt tun kann. Der eine schnelle Hilfe, Sofortmaßnahmen. Der andere, der sagt, nein, wir müssen an die Wurzel gehen des Übels. Der nächste, der sagt, abwarten, gelassen bleiben oder etwas ganz anderes. Aber bevor es ans Handeln geht, vor dem Auftrag, die Geister zu vertreiben und das Himmelreich zu predigen, steht die überraschende Aufforderung. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken. Dann erst ruft er die 12 zu sich und da kommen dann die Namen ins Spiel vom Anfang. Namentlich, jeder Einzelne wird aufgezählt mit seinem Vornamen. Warum? Warum ist das so? Die Ernte ist groß. Was steht da im Vordergrund? Das Erfreuliche, dass die Ernte groß ist? Oder das eher weniger Erfreuliche, dass es wenige Mitarbeiter gibt? Ernte heißt doch, die Zeit ist reif. Aber wofür? Muss es jetzt schnell gehen, weil sonst irgendwas eingeht und nicht mehr nutzbar ist? Und Jesus ruft erstmal zur Einkehr zum Bitten auf, zum Gespräch mit Gott. Denn bevor wir und ich etwas tue, muss ich ja wissen, warum ich es tue. Jedenfalls, wenn es keine Aufgabe ist, die man einfach abhaken kann, sondern die uns ganz fordert und uns auch erfüllen soll, die nicht halbherzig, sondern mit ganzem Herzen angegangen werden muss. Denn sonst bestehen die großen Gesundheitsgefährdungen dieser Zeit. Burnout, das Gefühl von Sinnlosigkeit, Überforderung, Resignation, all das, was dazu führen kann, irgendwann zu sagen, ich kann nicht mehr. Und Jesus stellt das Mittel dagegen. Du sollst wissen und wollen, was du tust. Und dabei bist du Teil eines größeren Ganzen, kein Einsiedler, kein Alleinkämpfer. Das Bewusstsein, dass man nicht alleine ist, ist hilfreich, Lasten und Verantwortung zu teilen. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Kein Mensch also muss alleine die Ernte einbringen. Wir dürfen uns rufen lassen als Einzelne, unseren Beitrag leisten als Werkzeug, aber nicht der willenlosen Sorte, sondern mit Rückendeckung. Jesus bleibt Herr der Lage. Ich und du, wir machen nur mit. Wir müssen nicht seine Position einnehmen. Wir dürfen die Verantwortung abgeben. Nicht im Sinne von, ja, irgendwer müsste mal ernten. Wäre gut, wenn mal jemand ernten würde. Und am Ende vielleicht noch zu behaupten, ich habe doch gleich gesagt, dass das nicht gut gehen konnte. Leider gab es die Technik nicht, das Personal, die Zeit, die Erlaubnis, wie auch immer. Vielleicht ist genau das der Grund, warum diese 12 Männer hier namentlich genannt werden, als ganz konkrete Menschen. Damit sie keine Chance haben, sich hinter einem Kollektiv zu verstecken. Die Gemeinde müsste mal, man müsste mal. Meint alle und doch irgendwie keinen, der sich verantwortlich fühlt. Aber hier sind es einzelne Menschen, die handeln sollen und können. Keine Behörden, keine Gemeinden, keine Kliniken, Politiker oder Beratungsstellen, sondern Jesus schickt Einzelne zum Einzelnen. Dich schickt der Himmel, so lautet das Jahresthema unseres Bundes, das Zweijahresthema. Ostern neu erleben ist vorbei und wir hatten die Möglichkeit, Jesus und seine Bedeutung für uns neu zu erleben. Und jetzt ist es Zeit, weiterzugehen, den nächsten Schritt zu tun. Jetzt sind wir dran, diese Tatsache für uns anzunehmen und sehen zu lernen. Dich schickt der Himmel. Jesus kommt in unsere Welt, zu dir, in dein Leben und in mein Leben, in unseren Alltag, sagt die gute Nachricht, handelt an dir bis in die kleinsten Fasern deines Lebens. Du erlebst die Barmherzigkeit Gottes, die unter die Haut gehen kann. Und dann schickt uns nach Ostern der Himmel. In eigenen, persönlichen Worten, Taten, Barmherzigkeit in die Stadt, in die Dörfer zu bringen. Zu den Menschen, die Hilfe brauchen, Orientierung. Wir sind gesendet und werden gebraucht. Und Jesus geht voran und hofft darauf, dass viele sich anschließen, um die Ernte einzubringen. Dass sie vorher dafür beten, dass noch mehr sich daran beteiligen, dass wir vom Himmel geschickt sind und es nicht alleine bewältigen müssen, weil wir an der Aufgabe kaputt gehen würden. Aber er geht voran und hofft auf unsere Mitwirkung, wenn uns der Himmel schickt.